Willkommen zu Editor's Choice, der Podcast, in dem du direkt aus der Redaktion des Brutkasten erfährst, was die aktuellen wichtigsten News rund um Startups und Innovation sind.
Hallo liebe Community, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Editor's Choice, dem Podcast der Brutkasten-Redaktion, in dem wir wöchentlich über ein Thema diskutieren, das die Startup- und Digitalisierungsszene so richtig beschäftigt. Und ja, es gab mal wieder einen neuen Aufreger, nämlich rund um die Lehrerbewertungs-App LernSieg. Genauer gesagt war aber der Aufreger rund um die Lehrergewerkschaft, die nämlich LernSieg mit zahlreichen Klagen eingedeckt hat und das Wiener Startup sah sich dazu genötigt, nun auch einen Spendenaufruf zu starten, um hier auch im Prozess diese Prozesskosten zu finanzieren. Und ja, ein Kollege von mir, der Dominik Berlacki, ist quasi LernSieg-Experte. Dominik, du schreibst des Öfteren über LernSieg, verfolgst das Startup auch schon längere Zeit. Vielleicht kannst du uns mal hier auch ein Update geben, was sich da getan hat, vor allem mit diesen Klagen.
Ja, lieber Martin, als LernSieg-Experte würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen, aber ich habe schon das ein oder andere Mal über LernSieg geschrieben und auch mit dem Gründer, dem Benjamin Hadrigan, inzwischen 19 Jahre alt, das ein oder andere Mal geredet. Was ist passiert? Seit dem ersten Launch der App, irgendwann im Herbst 2019, sind sie sage und schreibe 39 Mal geklagt worden. Es waren 4 zivilrechtliche Klagen und 35 Klagen in Sachen Datenschutz. Und im Prinzip wird, sagt der Benjamin Hadrigan, immer dasselbe geklagt. Es ist die erste zivilrechtliche Klage gewonnen, dort ist aber in Berufung gegangen worden. Es sind die ersten 18 Datenschutzverfahren von LernSieg gewonnen worden, aber es bleiben eben noch die restlichen über. Er sagt, es hat immer denselben Inhalt und es geht quasi den Klagenden, den Klägern gar nicht darum zu gewinnen. Die wissen eh, dass sie verlieren, aber er muss so hohe Prozesskosten zahlen, dass es ihn finanziell ausblutet. Das ist seine Argumentation. 6-stellig sind diese Anwaltskosten inzwischen und zurückbekommt er das Geld nur, wenn er am Schluss gewinnt. Das heißt, davon geht er auch aus. Es kann auch noch ein paar Jahre dauern, bis es soweit ist. Und bis dahin ist es möglicherweise schon vorbei. Deswegen hat er jetzt einen Spendenaufruf gestartet. Und wie schon von Beginn an ist es halt auch jetzt so, dass das in unserer Community sehr kontrovers, sehr unterschiedlich aufgenommen wird.
Darüber können wir dann später auch nochmal diskutieren. Auch vielleicht haben wir da auch unterschiedliche Meinungen. Es ist auch hier der Momcilo Nikolic heute wieder mit dabei beim Podcast. Darüber können wir dann später auch diskutieren. Bevor wir das machen, Dominik, aber du hast jetzt diesen Prozess angesprochen. Wie schätzt du da eben hier auch die Ausgangslage ein und kann da LernSieg sich gegenüber der Lehrergewerkschaft durchsetzen, deiner Meinung nach?
Ja, also so wie der Benjamin Hadrigan das sagt, gehe ich eigentlich davon aus, dass er tatsächlich diese Prozesse gewinnen wird. Es ist halt so, dass nicht nur die LernSieg GmbH geklagt wurde, sondern auch er persönlich. Er sagt also, wenn der GmbH das Geld ausgeht, dann haftet er persönlich weiter. Sprich, es ist durchaus möglich, dass er dann auch irgendwo mal selbst vor Gericht steht. Das ist halt das, worüber er sich sehr aufregt. Aber grundsätzlich sehe ich, so wie die Urteile bislang waren, die Chancen recht groß, dass es auch bei den anderen durchgeht. Wie gesagt, 18 von 35 Datenschutzklagen sind bereits abgewiesen worden. Auch die erste zivilrechtliche Klage ist abgewiesen worden. Es gibt einen entsprechenden Bescheid von der Datenschutzbehörde schon von Anfang 2020, wo klargestellt wurde, dass es ein berechtigtes öffentliches Interesse gibt und das Ganze DSGVO-konform ist. Also ich sage jetzt einmal, ich glaube da schon dem Benjamin Hadrigan, dass so ist, wie er sagt, dass diese Flut an Klagen eher dazu dient, ihn finanziell fertig zu machen, als wirklich eine berechtigte Hoffnung besteht, dass das gewonnen wird, zumindest nach den ersten Klagen, die abgewiesen worden sind.
Und dieser Spendenaufruf wurde ja jetzt erst gestartet. Da ist es wahrscheinlich noch ein wenig zu früh, nehme ich an, zu sagen, ob hier auch wirklich schon Spenden eingelangt sind, die hier auch unterstützen.
Genau, also diesbezüglich habe ich noch kein Update bekommen, das werde ich mir natürlich einholen. Aber wenn man so reinfühlt in das, was bei uns, aus unserer Community dazu geschrieben wird, dann merkt man schon, gerade das ist etwas, was viele Leute sehr kritisch sehen. Da wird schon geschrieben, ein gewinnorientiertes Unternehmen kann eigentlich keine Spenden sammeln oder soll das nicht tun. Das ist etwas, was Non-Profits vorbehalten sein sollte. Wie gesagt, Benjamin Hadrigan sagt, er weiß sich nicht mehr anders zu helfen. Er hat 6-stellige Anwaltskosten. Das Unternehmen ist in Gefahr. Jahr und er muss das irgendwie finanzieren, muss das irgendwie zwischenfinanzieren. Er hätte natürlich auch gerne Investoren, sagt aber andererseits, gerade auf der Lernsieg-App, wo mit Werbung für Artikel für Schülerinnen und Schüler eigentlich Geld reinkommt bislang, also das ist noch nicht das ausgereifte Geschäftsmodell, aber das, was bislang Geld eingebracht hat, da haben sie auch Corona-bedingt Probleme, da sind ihnen auch Corona-bedingt Umsätze weggebrochen und er weiß einfach nicht, wie er das Geld sonst bekommen soll, auf den Punkt gebracht. Aber wie gesagt, das wird sehr kritisch gesehen und ich bin mir keineswegs sicher, ob diese Spendenaktion erfolgreich sein wird.
Abgesehen von dieser Spendenaktion, diese Diskussion rund um Lernsieg begleitet uns ja schon länger. Und ja, mich würde es jetzt auch interessieren, wie ihr dazu persönlich auch steht. Könnt ihr da die Kritik der Lehrergewerkschaft nachvollziehen?
Ja, also ich finde, da gibt es ja mehrere Ebenen und Sichtweisen, die man in dieser Sache bedenken muss. Diese App kritisiert, und das haben wir ja vorher auch besprochen, einzelne Personen. Nicht eine ganze Schule an sich, sondern einzelne Personen. Und das ist das Argument oder das Problem dieser App. Nimmt sich eine einzelne Person raus und stellt sie öffentlich an den Pranger. Im Vergleich dazu hast du, Dominik, vorher von NetDoctor gesprochen. Vielleicht möchtest du das nochmal erläutern?
Ja, es wird ja immer wieder verglichen, dass andere Beurteilungsportale sozusagen keine einzelnen Personen herausgreifen, sondern meinetwegen Arztpraxen, wenn man jetzt von NetDoctor redet und nicht einzelne Ärzte oder eben ganze Unternehmen, wenn man von Kununu redet und nicht einzelne Chefs. Aber man muss natürlich sagen, es lässt sich sowohl bei der Arztpraxis als auch beim Unternehmen im Normalfall der Connex zur einzelnen Person herstellen für den Leser, für die Leserin. Das heißt, ich glaube, dass dieses Argument nicht unbedingt valide ist.
Ich möchte nur ganz kurz eingrätschen, Momchilo, was du vorher gesagt hast, dass diese App an den Pranger stellt. Sie stellt ja nicht nur an den Pranger, sondern sie hebt auch die Leute hervor, die ja gute Leistungen bringen aus Sicht der Schülerinnen und Schüler, oder?
Das ist ja richtig, aber du weißt ganz genau, dass in unserer Gesellschaft heutzutage das Negative einfach stärker wirkt und stärker rüberkommt. Was nicht heißt, dass ich das Ganze jetzt, dass ich auf der einen Seite stehe oder auf der anderen. Da möchte ich ein anderes Beispiel bringen, nämlich auf der anderen Seite. Aus meiner Schulzeit, wir hatten extrem unfähige Lehrer in unserer Schule. Und was ist passiert? Es gab Ärger, Eltern haben sich beschwert, Kollegen haben sich beschwert und das, was passiert ist, die eine Lehrerin explizit, der wurde verboten, die Oberstufe zu unterrichten. Sie wurde aber nicht gefeuert. In jedem anderen Unternehmen muss man den Job verlassen, wenn man wirklich schlecht ist oder einfach irgendeinen Unfug baut. Sie durfte dann die erste bis zur vierten Klasse Unterstufe unterrichten. Das heißt, man hat, ich weiß nicht, wie das heutzutage so ist, aber schlechte Lehrer wird man halt sehr schwer los.
Schlechte wird man sehr schwer los. Ja, das stimmt allerdings. Aber da muss ich auch etwas dazu sagen, weil ich mich hätte seit damals, also ich bin ja auch schon, so wie ihr jetzt, längere Zeit aus dem ganzen Schulsystem heraus. Aber ich habe das natürlich auch bei Lernsieg so ein bisschen nachgeschaut und vielleicht hört jetzt die eine Professorin oder andere Professor von mir zu. Aber ich muss sagen, dass es da schon irgendwie so, ja, die Leute, die gut waren, die Professorinnen und Professoren, die wurden auch in dieser App auch gelobt, muss ich sagen. Also das war schon irgendwie ein Abbild, so wie ich es damals wahrgenommen habe. Also von denjenigen, die natürlich jetzt noch unterrichten und nicht in Pension sind.
Ja sicher, ich als Elternteil würde mir die App anschauen und schauen, welche Schule hat den größten Anteil an positiv bewerteten Lehrern, wenn ich mich informiere. Das ist natürlich auch ein Faktor, den man auf der positiven Seite sehen kann. Aber wie gesagt, das Negative sticht mehr heraus meistens, in vielen Bereichen.
Wobei ja Benjamin Hadrigan wirklich davon überzeugt ist und das auch überzeugend argumentieren kann, dass eigentlich Lernsieg die Antithese liefert. Durchschnittliche Bewertung auf der App ist nämlich 2,0. Das heißt, es werden deutlich mehr Lehrerinnen und Lehrer dort positiv bewertet als negativ. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler nutzen auch wirklich diese App aktiv, um gute Lehrerinnen hervorzuheben. Das heißt, dass das wirklich nur zum Leute öffentlich an den Pranger stellen und niedermachen genutzt wird, das ist halt offensichtlich nicht so. Dass es möglich ist, das zu tun, das ist so. Und ein wichtiger Kritikpunkt von der Lehrerseite, und den kann ich doch sehr gut nachvollziehen, ist natürlich der, dass tatsächlich jeder sich dort mit seiner Telefonnummer anmelden kann und eine Bewertung abgeben kann. Das heißt, wenn ich eine persönliche Fehde mit einer Lehrerin oder einem Lehrer habe, dann kann ich natürlich aus meinem Freundeskreis auch außerhalb der Schule 20 Leute sozusagen rekrutieren, die eine Ein-Stern-Bewertung abgeben, und das ist möglich.
Das heißt, da herrscht noch ein Verifizierungsprozess, den man sich noch überlegen könnte.
Jein, man meldet sich ja mit seiner Telefonnummer an, das heißt, man muss gewisse Daten hergeben. Zu den Daten kann man wieder sagen, da gibt es natürlich den Kritikpunkt, dass viele Leute sagen, Lernsieg will ja nur diese ganzen Daten verkaufen. Benjamin Hadrigan hat das relativ lapidar beantwortet bei mir mit der Aussage, wenn ich die Daten verkaufen würde, dann müsste ich jetzt keine Spendenaktion starten.
Ja, okay.
Aber es ist natürlich, er sagt, er verkauft definitiv keine Daten, die dort in der App gesammelt werden. Aber prinzipiell muss man gewisse Daten von sich hergeben, dass man überhaupt bewerten kann. Also es ist schon so, dass es eine gewisse Verifizierung gibt. Aber du musst natürlich nicht nachweisen, dass du auf der Schule warst oder diese Lehrkraft tatsächlich eine deiner Lehrkräfte war.
Eine Frage habe ich noch. Die Lehrerposition ist ja jetzt klar, ne? Und in diesem ganzen Dreieck gibt es ja auch neben den Schülerinnen und Schülern auch noch die Elternvertreter. Gibt es da von den Elternvertretern auch irgendwie einen Stellungnahmen oder so, offizielle, Dominik?
Mir wären noch keine offiziellen Stellungnahmen untergekommen. Wie auch bei den anderen Stakeholdergruppen habe ich die Diskussion ein bisschen mitverfolgt und einfach gesehen, dass es auch bei den Eltern eine gespaltene Meinung gibt, dass es auch da welche gibt, die eben diesen Punkt hinaus wollen, von dem ihr vorher geredet habt, nämlich dass man schlechte Lehrer ganz einfach nicht los wird und dass das möglicherweise ein Mittel ist, um da mehr Sensibilisierung zu schaffen. Und welche, die sagen, nein, das ist an sich nicht korrekt, das so zu machen, weil man einfach Jugendlichen noch nicht zutrauen kann, verantwortungsbewusst mit dem umzugehen. Ich sehe das alles sehr komplex. Ich persönlich glaube auch, dass die App natürlich das Problem nicht lösen wird, dass man schlechte Lehrer nicht los wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie, und das sieht man, glaube ich, in unserer Community, sieht man überall, wo dieses Thema aufschlägt, dass sie eine Diskussion hervorruft, die eventuell so groß ist, dass tatsächlich auf politischer Seite mal wieder daran gearbeitet wird, eine richtige Lösung zu finden.
Ich sehe es auch so. Ich glaube, dass man auch hier mit dieser ganzen Diskussion rund um Lernsieg auch vielleicht einen viel größer gehenden bildungspolitischen Diskurs auch lostreten kann. Man kann natürlich dieser App sehr kritisch gegenüberstehen, aber ich finde schon auch, dass es hier wichtig ist, weil der Benjamin Hadrigan das ja schon auch ein wenig geschafft hat, hier wirklich auch in diesen medialen Diskurs irgendwie reinzukommen und Sachen auch hier loszutreten. Also es berichten ja nicht nur jetzt Branchenmedien wie wir darüber, sondern auch, das ist wirklich in dem massenmedialen Diskurs auch drinnen. Ja? Also von dem her finde ich das extrem spannend.
Ja, es ist ein Thema, das einfach enorm emotionalisiert.
Definitiv. Bildung ist definitiv ein Thema, das emotionalisiert. Bildung ist aber auch ein...
Auch der Bewertungsaspekt, finde ich.
Auf jeden Fall, ja.
Und der Bewertungsaspekt, definitiv. Aber wie gesagt, ja, also Lernsieg ist ja hier auch eines von vielen Startups, die sich mit dem Bereich Bildung beschäftigen. In Österreich haben wir da auch noch mehrere sogenannte Edutechs. Und ja, man könnte ja schon auch sagen, dass es in den letzten 2 Jahren wirklich so sich eine eigene Edutech-Landschaft herausgebildet hat. Es gibt ja, glaube ich, auch sogar eine eigene Landscape diesbezüglich, wo die einzelnen Edutechs aufgelistet sind. Wie schätzt ihr das auch so ein, Digitalisierung und Bildung? Ist da Österreich auch für Startups ein guter Standort? Und vor allem, was sind eurer Meinung nach so spannende Edutechs, die man gerade im Blick haben muss?
Naja, man hat ja beobachten können, seitdem die Pandemie hier eingeschlagen hat und der erste Lockdown vor rund einem Jahr, ist ja relativ schnell gegangen. Homeschool war ja ein Riesenthema. Und da ist schon bemerkenswert und beeindruckend, wie viele Startups in welchen Bereichen für kleineren Schüler, für Studenten in diese Richtung eigentlich relativ rasch schnell was bewegt haben. Online-Angebote, Gratis-Angebote. Und ich denke, wir sind jetzt gerade an einer Schwelle dazu, das Ganze zu professionalisieren. Ich habe in den letzten Tagen einiges an Kritik gehört, ein bisschen was Schülermeinungen darüber gelesen und gehört, dass viele Lehrer halt noch nicht mit den digitalen Möglichkeiten jetzt klarkommen und die Startups da besser funktionieren und dran sind. Da gibt es sicher noch einiges zu verbessern, als einen sturen Vortrag zu halten. Viele verlangen ja jetzt wirklich, wenn man von Homeschooling spricht, nicht von einer Stunde einen Vortrag Mathematik, Geschichte, Englisch, sondern von gleich einem ganzen 6-Stunden-Tag gut durchorganisiert, partizipativ und in diese Richtung denkend. Und ich glaube, da wird uns vielleicht noch einiges Neues erwarten in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr. Mal schauen.
Ja, um auf deine Frage zurückzukommen, Martin, ich hätte das vor einiger Zeit, vor ein paar Jahren noch beantwortet mit Nein. Ich glaube nicht, dass in Österreich ein guter Boden dafür ist. Das liegt an meinem persönlichen Hintergrund. Ich muss mich ja jetzt auch mal outen. Ich habe ja Lehramt studiert.
Wir haben es bis jetzt verschwiegen, haben wir das hier.
Bis jetzt verschwiegen. Ich habe ja Lehramt studiert und ich habe den Job dann aber nie ausgeübt. Ja. Aber ich bin da doch ziemlich, außer natürlich im Rahmen von Praktika, die ich gemacht habe, aber ich bin da doch sehr tief in diese Welt eingedrungen. Habe deswegen, glaube ich, auch eine recht pointierte Meinung dazu. Und hätte vor ein paar Jahren gesagt, genau das, was mich so dran geärgert hat, was wir vorher gerade angesprochen haben in Bezug auf Lernsieg, nämlich dass das System sehr starr ist, hätte ich auch so gedeutet, dass es einen nicht besonders guten Boden für EduTech ergibt. Tatsächlich scheint es aber nicht so zu sein. Zumindest bestimmte Lösungen kommen sehr gut an. Und weil du gesagt hast, welche Startups sollte man sich anschauen, für mich ganz klar, ich habe sie auch in meine Liste der potenziellen Unicorns aufgenommen, GoStudent. Die machen Nachhilfe. Das heißt, das ist nicht unbedingt so ein direktes Schulthema, weil die eigentlich versuchen, das wieder auszubügeln, was in der Schule falsch gemacht wird. Aber GoStudent hat letztes Jahr 8-stellige Finanzierungsrunde gehabt. Das heißt, die sind wirklich extrem am Wachsen. Dann, was sehr gut mit dem System zusammenkommt, wo die Kooperation mit dem vorhandenen System sehr gut ist, ist SchoolFox, beziehungsweise Fox Education heißen sie. Die haben sich da wirklich etabliert und sind zu dem System geworden für Kommunikation zwischen Schulen, Kindergärten, Schülerinnen, Kindern, Eltern natürlich. Das System schlechthin, das eigentlich überall eingesetzt wird. Also die hätte ich auf jeden Fall auch im Radar. Und ich glaube, da kann man noch einige aufzählen, auch alte Hasen wie Watchedo, auch Startups, die ja in einer ganz andere Richtung gehen, wie zum Beispiel Eureka mit dem AR-Schwerpunkt. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Letzthin, es ist noch nicht lang her, hat ja in Salzburg die Initiative EdTech Austria gestartet. Ich habe da auch ein Interview mit dem Leiter dazu geführt. Das ist ziemlich spannend, was die vorhaben, und das Interessante ist, wir haben das Anfang des Jahres gestartet, sind aber erst vor kurzem damit an die Öffentlichkeit gegangen, und da sind im Prinzip alle österreichischen Edotechs dabei. Das heißt, das ist auch so, dass die miteinander zusammenarbeiten und schauen, dass sie was Größeres auf die Beine stellen, und ich glaube, das wird ihnen gelingen.
Also es tut sich wirklich was, kann man zusammenfassend sagen. Und ja, ich gebe euch auch recht. Also hier Edutechs liefern hier auch spannende Lösungen, die einfach hier agil auf diese Problemstellungen auch eingehen können. Und ich finde halt ein Punkt, der total wichtig ist, ist Gamification und auch wie man Inhalte vermittelt. Nämlich ich persönlich, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber lerne am meisten mit Geschichten, Bildern und visuellen Grafiken etc. Es gibt aber andere Leute, die das lieber dann auditiv hören oder so. Und ich finde, da gibt es halt wirklich spannende Ansätze irgendwie, die hier auch auf diese die individuellen Stärken eingehen, wie man lernt und wie man vor allem auch Begeisterung der Jugendlichen hier auch weckt. Und dann darüber hinaus, du hast das auch Watchedo angesprochen, also ich finde es auch großartig, wenn man dann darüber hinaus auch lernt, okay, in welchen Berufsbranchen, wie sehen die aus, welche Jobs gibt es da, und dass man hier wirklich auf eine sehr authentische Art und Weise einen Einblick bekommt, was man vielleicht später mal machen möchte. Also wirklich einiges wird da geboten.
Und wenn man dann soweit ist, da habe ich nämlich genau etwas, wo ich an dein Thema, was du gerade angesprochen hast, anschließen kann. Eine Story, die ich erst am Dienstag geschrieben habe. Quick Speech aus Niederösterreich. Die machen nämlich Fortbildung bzw. Ausbildung im Beruf für Betriebe. Und weil du gesagt hast, Individualisierung, genau das machen sie jetzt in einer Kooperation mit der FH St. Pölten. Die machen einen Algorithmus, Machine Learning basiert, Natural Language Processing basiert, der im Prinzip herausfinden soll, welche Wissenslücken bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen bestehen, und anhand dessen dann automatisiert auf Basis von Unterlagen, die reingespielt werden, Lerninhalte erstellt. Und QuickSpeech macht das Ganze immer mit Kursen, multimedialen Kursen, gefolgt von Quizzes, und das alles soll dann dieses Programm im Endeffekt mit ein bisschen menschlicher Hilfe nur noch, aber großteils automatisiert machen können, finde ich auch sehr spannend. Und eben individualisiert ausspielen, das heißt, der auditive Lerntyp bekommt es eher auditiv, der visuelle Lerntyp eher visuell, etc., etc., etc.
Also eine Menge Möglichkeiten. Ich wünschte, ich hätte damals in meiner Schulzeit schon so viel Technologie gehabt. Bei mir war es damals Stift und Zettel. Aber wie gesagt, das freut mich deswegen auch umso mehr, dass man auch heutzutage hier auf dem Podcasten über solche coolen Edutechs auch schreiben kann.
Vergiss nicht, dass unsere Eltern- und Großelterngeneration teilweise noch keinen Taschenrechner gehabt haben. Also
da gab es noch den Rechenschieber.
Genau. Also wir waren eh schon gut dran.
Wir waren schon gut dran, bis den auch ja, Kinder der Digitalisierung. Ja, in diesem Sinne, danke vielmals, Dominik, dass du mal wieder hier auch deine Insights mit uns geteilt hast, diesmal zu Lernsig und natürlich auch Momcilo, dass du auch hier deine Sichtweise dargestellt hast und wir darüber diskutiert haben, welche Chancen es auch gibt hier für Edutechs am Markt. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch, Momcilo und Dominik, und ja, natürlich auch von euch, den Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei sein wollt bei Editor's Choice. Wir besprechen einmal in der Woche ein Thema, das die Startup- und Digitalisierungsszene so richtig beschäftigt. Wir diskutieren das kontrovers. Seid nächste Woche mit dabei. Alles Liebe, Baba und Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Das war Editor's Choice, der Podcast aus der Redaktion des Brutkasten. Wenn es euch gefallen hat, dann schickt uns Feedback, bewertet und abonniert uns. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, euer Brutkastenteam.